SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Sex ist heute Abend unser Thema und der ist ja bekanntlich etwas Überwältigendes. Er kann glücklich machen, aber eben auch verdammt wehtun und auch schon mal quälen. Aber was bedeutet Sex eigentlich für uns? Darüber hat der klinische Sexualpsychologe Dr. Christoph Josef Ahlers ein spannendes Buch geschrieben. Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns bedeutet. Für ihn ist Sex nämlich die intimste Form der Kommunikation. Und heute Abend ist er mein Gast. Schönen guten Abend, Herr Ahlers.
Guten Abend.
Herr Ahlers, schön, dass Sie sich Zeit für unsere Sendung heute Abend nehmen. Ich habe eben noch gerade eine Kollegin auf dem Flur getroffen und erzählt, dass ich mit Ihnen verabredet bin, um über Sex zu sprechen. Und da hieß es erstmal, oje, du Armer. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Ja, es gibt gemischte Reaktionen. Die einen sagen, oh je, du Armer, dann denken sie es von dem Anspruch her, was muss da jetzt alles besprochen werden? Und diejenigen, die es nicht aus der Richtung denken, die sagen, echt, das ist ja super, eine ganze Sendung darüber, da bin ich mal gespannt.
Ich bin auch gespannt. Eigentlich könnte man ja denken, was können wir über Sex noch erfahren, wenn wir uns umgucken in unserer Welt? Habe ich den Eindruck, Sex ist so allgegenwärtig wie selten zuvor. Nie war gefühlt mehr Sex. Sex ist überall verfügbar. Wir können leben, wie wir wollen und auch unsere Leidenschaften oder Bedürfnisse ausleben. Trotz alledem, was würden Sie sagen, wie steht's um den Sex heute?
Die Frage, wie es um den Sex global steht, zu der kommen wir ja wahrscheinlich noch. Zunächst mal ist es so, dass wir durch die Multiplikation elektronischer Medien heute stärker sexuellen Reizen und Thematisierungen ausgesetzt sind als früher, das stimmt. Und es gibt einen Kollegen von mir, einen Sexualforscher, der das mal treffend zusammengefasst hat in dem Satz, we are oversexed and underfucked. Und damit hat er gemeint, das Bombardement mit sexuellen Reizen, mit Inhalten, Angeboten, Reportagen im Fernsehen, im Internet ist größer, als es jemals war und daraus lässt sich eben nicht der Rückschluss ableiten, dass wir deswegen heute sexuell erfüllter leben als in früheren Zeiten. Und das leitet eben auch hin auf die Frage, wie steht es um den Sex? Wenn Sie sich anschauen, in welcher Art und Weise das Thema Sexualität zum Gegenstand der Berichterstattung wird, dann finden Sie eine ganz große, überwiegende Befassung mit dem Thema Erregung, Lust, Leidenschaft, Orgasmus. Und das ist in unserer Kultur auch quasi ein Synonym. Wenn Sie Leute auf der Fußgängerzone fragen, woran denken Sie beim Thema Sex, dann kommt wahre Liebe, Sünde, Busenvergrößerung, Swingerclub, Viagra, Penisverlängerung, Orgasmus. Also alles Aspekte, die sich allein auf die Erregungsfunktion beziehen. Davon sind unsere Köpfe übervoll. Und dann gibt es noch eine etwas geringere Ausprägung von Beiträgen zum Thema Fortpflanzung. Das ist die evolutionsbiologische älteste Funktion von Sexualität und für die meisten Menschen nur in der Lebensphase der Familiengründung relevant. Aber darüber ist in den letzten Jahren auch die Berichterstattung angewachsen, nämlich durch die entsprechenden Angebote der Reproduktionsmedizin, also der künstlichen Befruchtung. Das sind eben große Themen. Und zwischen diesen beiden Polen, zwischen Erregung, Lust, Leidenschaft auf der einen Seite, Fortpflanzung, Schwangerschaft, Familiengründung auf der anderen Seite, zwischen diesen beiden Punkten liegt das, was das Thema Sexualität für uns Menschen eigentlich ausmacht, nämlich die Möglichkeit, in sexuellen Beziehungen über Körperkommunikation Wohlgefühle auszutauschen. Und diese Kommunikations- und Beziehungsfunktion von Sexualität, für die haben wir in unserer Kultur interessanterweise kein Bewusstsein. Und entsprechend findet sich genau diese zentrale Funktion auch nicht in der medialen Berichterstattung wieder.
Wenn ich Sie richtig verstehe, verstehen wir dann offenbar das Falsche unter Sex oft?
Nein, nicht das Falsche, sondern nur das Einseitige. Es geht ja nicht darum, dass etwas richtig oder falsch ist. Es geht darum, dass es beim Thema Sexualität für uns Menschen um mehr geht als um Stimulation und Orgasmusproduktion oder um Fortpflanzung und Familiengründung. Es geht um mehr. Diese beiden Aspekte sind ja richtig und die sind wichtig und die sind schön und die wollen wir alle erleben. Und darüber hinaus gibt es noch etwas, was uns im tiefsten Innersten bewegt. Und das ist diese Kommunikationsfunktion von Sexualität. Und sie ist der einzige Grund, warum wir heute noch Paare bilden. Eben nicht die Erregung, denn die können wir alleine oder die können wir auch außerhalb von Beziehungen haben. Die können wir in One-Night-Stands haben, in Online-Dates, die können wir in der Prostitution haben oder die können wir mit uns selber haben. Ist überall Erregung möglich? Und eben auch nicht die Fortpflanzung, denn die können wir mittlerweile outsourcen. Ich brauche keine Partnerschaft mehr, um mich fortzupflanzen, sondern ich kann die Angebote der Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen und dann lasse ich mir Kinder reproduzieren. Das sind also beides Funktionen von Sexualität, für die wir keine Paare mehr bilden müssen. Die einzige Funktion, die den Hintergrund dafür darstellt, dass wir uns in Paaren zusammentun, ist diese Kommunikationsfunktion, nämlich, dass wir alle in allem, was wir tun in unserem Leben, danach streben, wahrgenommen, ernst genommen und angenommen zu werden, gemocht zu werden, gehalten zu sein, geschützt zu sein, Geborgenheit, Intimität, Vertrauen und Nähe zu erleben. Diese Gefühle wollen wir alle haben, und zwar Männer in identischer Weise wie Frauen. Und diese Gefühle können wir auf verschiedene Art und Weise bekommen, zum Beispiel durch beruflichen Erfolg, durch soziale Anerkennung in Vereinen und Gemeinschaften. Und die intensivste und intimste Möglichkeit, diese Gefühle zu bekommen, ist sexueller Körperkontakt. Und das können wir eben nur in echten Beziehungen erleben und nicht in Gelegenheitssexualkontakten. Und deswegen ist diese Funktion von Sexualität für uns eigentlich so wichtig. Und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, dass wir genau für die kein Bewusstsein und auch kaum Worte haben.
Und woran das liegt, darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Christoph Josef Allers. SR3 Saarlandwelle aus dem Leben, heute mit Dr. Christoph Josef Allers. Er ist Leiter der Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie am Institut für Sexualpsychologie in Berlin. Für ihn ist Sex die intimste Form von Kommunikation, die wir haben. Doch ganz ehrlich, bei Sex denken viele an Erregung, an Orgasmus, an Leidenschaft und nicht unbedingt eben an Kommunikation. Herr Allers, was bedeutet das eigentlich für unser Sexualleben oder für unsere Beziehungen, dass wir uns diesen Kommunikationsaspekt ja nicht so bewusst machen oder uns dem einfach nicht so bewusst sind?
Das hat zur Folge, dass die Menschen in sexueller Hinsicht viel leiden. Wir haben viel Leid und Elend in den sexuellen Beziehungen. Auch wir hier in unserer Kultur. Einer meiner Lehrer hat das mal so formuliert: Wenn man das sexuelle Leid und die Entbehrung und die Verzweiflung der Menschen ihnen äußerlich ansehen könnte, dann sähe es bei uns in Deutschland aus wie in der Sahelzone oder in irgendeinem anderen Hungersgebiet der Erde, wo man den Menschen äußerlich ansehen kann, dass sie in Entbehrung leben und in Verknappung. Mhm. Aber das sexuelle Leid und Elend kann man den Leuten äußerlich nicht ansehen, sondern das sehen dann nur die Mediziner in ihren Hausarztpraxen und Orthopädie, Hautkrankheiten und so weiter. Ich will jetzt keinen linearen, kausalen Schluss ziehen und sagen, dass die psychosomatischen Erkrankungen sämtlich auf sexuelles Leid zurückgehen, sondern ich will nur sagen, das Verständnis von Sexualität als Bestandteil unserer Gesundheit, die Frage, wie geht es mir eigentlich in meinen Beziehungen, insbesondere in meiner partnerschaftlichen Beziehung, tun wir uns da gut oder fügen wir uns Leid zu? Helfen wir uns, durchs Leben zu kommen und laden wir wechselseitig unsere Akkus auf, auch indem wir miteinander schlafen? Oder ist auch bei uns Sexualität zu einer Verrichtung verkommen, zu einer Frage, von der man weiß, die muss ab und zu sein, er oder sie will es, dann macht man's eben? Diese Fragen wären hilfreich, um an der Stelle ein glücklicheres Leben führen zu können. Und weil wir aber dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft nicht haben und Sexualität nicht als Bestandteil der Gesundheit gilt, darum bleiben viele Menschen mit ihrem diesbezüglichen Leid alleine.
Was für ein Leid ist das? Was für Erfahrungen machen Sie da auch in Ihrer Beratung, in Ihrer Therapie? Mit was für Problemen kommen die Leute zu Ihnen oder für einen Leidensdruck?
Am allermeisten leiden die Menschen unter partnerschaftlich-sexuellen Kommunikations- und Beziehungsstörungen. Das heißt, übersetzt, die verstehen sich nicht. Die können nicht miteinander, übereinander sprechen. Die haben beide Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden, können diese Bedürfnisse bei sich selbst schlecht wahrnehmen, können die noch schlechter in Worte fassen und dann noch dem anderen sagen, das ist alles unheimlich schwer. Dann kommen für viele Menschen zunehmende Außenanforderungen hinzu. Subjektiv steigt der Druck durch Arbeit, durch Erwerbstätigkeit, durch soziale Teilhabe. Man muss sich anstrengen. Fast alle Leute, die man heute fragt, Und wie geht's Ihnen, wenn Sie berufstätig sind, sagen Sie, Sie haben Stress? Es ist ganz selten, dass Leute sagen, ich arbeite schön, ist alles in Ordnung, sondern Stress ist fast zu einem Synonym für Berufstätigkeit geworden. Und dieser äußere Druck trägt sich dann in die innere Beziehung ein und wird dort nicht eben abgebaut, was möglich wäre durch eine gelingende sexuelle Beziehung, sondern der bleibt dort und gerinnt dort zum Schweigen, zur Erstarrung. Und weil keiner weiß, was er machen soll und weil er nicht weiß, was er selbst eigentlich will und schon gar nicht, wie er es dem anderen sagen soll, dadurch etablieren sich Vermeidungsroutinen, es etablieren sich Schweigespiralen. Sagst du nix, sag ich auch nix, sagen wir beide nix, haben wir kein Problem und gucken wir Musikantenstall. Da werden in zwei verschiedenen Räumen zwei verschiedene Fernsehprogramme geguckt und eigentlich hat keiner mit dem anderen mehr was zu tun. Das Leben nach außen wird aufrechterhalten, der Alltag wird bewältigt, die Kinder werden versorgt. Aber innerlich, emotional fühlen sich viele allein. Und diesem Bedürfnis, das Alleinsein zu überwinden und Gemeinsamkeit und Geborgenheit zu erleben, dieses Bedürfnis mit Sexualität zu verknüpfen und aus diesem Grund miteinander Zärtlichkeiten auszutauschen und auch miteinander zu schlafen, dazu bräuchte es genau dieses Bewusstsein. Das entsteht im Rahmen einer Sexualtherapie. Das entsteht aber nicht durch das, was die Leute in der Schule oder sonst in der Welt lernen. Und darum kennen sie das nicht und können das nicht und denken, Sex ist das, wo man geil sein muss. Und dann sagen sie, boah, ich bin so fertig und müde, ich habe jetzt echt keinen Bock auf geil werden müssen. Und wenn der andere das will und ich will das nicht, dann ist mir das alles zu viel. Und dann gehe ich früher ins Bett oder ich schlafe in einem anderen Zimmer oder ich weiche dem sonst wie aus. Und die Männer, die ein diffuses Gefühl verspüren, ich muss irgendwie, es muss raus. Viele Männer erleben ihre Bedürfnisse hydraulisch, druckregulativ. Es muss irgendwie raus, so als wenn da was anschwellen, überlaufen könnte, was alles nicht passiert im Körper. Aber das sind diese Gefühle. Manche beschreiben sogar Schmerzen, die ebenfalls nicht entstehen können, zumindest nicht körperlich begründet. Und was machen die Männer? Die ziehen sich zurück ins Arbeitszimmer, machen den Rechner an und nutzen Internetpornografie und stimulieren und befriedigen sich dabei selbst. Das machen die Frauen weniger, die interessiert das tendenziell weniger, diese Pornografie. Aber dadurch erkennen Sie schon, durch diese Entwicklung entsteht eine Kluft zwischen den Partnern. Erst eine Drift, da rutscht man so ein bisschen auseinander und dann irgendwann ist eine Kluft da. Dann sitzt jeder am anderen Ufer sozusagen auf der anderen Seite dieser Schlucht, die zwischen zwei Menschen ist. Und dann wäre die einzige Brücke, diese Ufer miteinander zu verbinden, wäre gelingende Kommunikation. Genau die wird nicht beigebracht, die können wir nicht und darum bleibt jeder für sich allein. Und dieses Vereinzelungserleben, das ist das, worunter viele Menschen leiden.
Sex ist heute allgegenwärtig. In der Werbung, im Fernsehen oder im Internet. Egal, wo wir hingucken. Im Internet locken zum Beispiel Seitensprungportale und Porno-Webseiten mit Lust und Leidenschaft. Doch über Sex reden, was er wirklich für uns bedeutet, damit tun sich viele schwer. Wir unterhalten uns heute Abend hier bei SR3 Saarlandwelle aus dem Leben darüber mit dem Berliner Sexualpsychologen Dr. Christoph Josef Ahlers. Herr Ahlers, ich stelle mir das schwer vor, wenn Paare in ihrem Sexualleben quasi in die Krise kommen, lange Jahre nicht darüber gesprochen haben, es verlernt haben, vielleicht miteinander auch über das Thema Sex ins Gespräch zu kommen und dann auf einmal bei Ihnen in der Therapie sitzen. Wie gelingt es Ihnen dann wieder, ja, die Paare in Sachen Sex ins Gespräch zu bringen? Weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe bisher, tun sich viele eben schwer, darüber zu sprechen.
Richtig. Und eine der Ausgangssituationen ist, dass es ja über die Jahre zu Konflikten gekommen ist und diese Konflikte konnten nicht gelöst werden, weil eben nicht miteinander übereinander gesprochen wurde. Und was stattdessen passiert, ist das, was ich Aber-Du-Spiel nenne. Also beide klappen die Zeigefinger aus und sagen, aber du. Sie sagt zu ihrem Mann, du guckst mich ja nie an und du bist rücksichtslos und unaufmerksam und interessierst dich nicht für mich. Und er sagt ja, aber du interessierst dich ja überhaupt nicht für mich und du willst ja auch nicht mit mir schlafen. Also beide strecken die Zeigefinger auf und machen Schuldzuschreibungen, Vorwürfe, Anklagen oder sprechen Anforderungen an den anderen aus.
Die Frontlinien sind klar, ne?
Genau. Und damit ist dann natürlich kein Blumentopf zu gewinnen. Da ziehen sich beide zurück, beide klappen die Schilder hoch und gehen in einen Verteidigungsmodus und da ist keine Annäherung möglich. Das heißt, es geht zunächst mal darum, tatsächlich grundlegende Kommunikationsfertigkeiten zu erwerben, muss man schon sagen. Also wir lernen in unserer Kultur, dass man irgendwann vielleicht eine Beziehung hat. Also früher lernte man sich kennen, dann wurde man sich verlobt, dann wurde geheiratet und dann hatte man diese Beziehung. Die Institution Ehe ist ja schon, Institution klingt ja schon wie ein Backsteingebäude. Ja, dann war etwas da und dann ging es irgendwie weiter, aber darum zu kümmern brauchte man sich nicht.
Es lief.
Genau, es musste irgendwie von selber laufen. Also bei einem Gebäude, bei einem richtigen Haus, da weiß jeder, okay, wenn du es hast, geht die Arbeit erst los. Du musst dich ständig darum kümmern, musst die Dachrinnen sauber machen, musst gucken, dass der Keller nicht feucht wird. Du musst dich ständig um solche Sachen kümmern. Das lernen wir bezogen auf Beziehungen nicht, sondern die sind da, die hat man. Ich habe eine Beziehung, das war's. Was wir nicht lernen, ist eine Beziehung zu führen. Und eine Beziehung führen würde bedeuten, jeden Tag oder zumindest regelmäßig mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich? Wer ist der andere, der gerade in der Küche Tee kocht? Wer ist der Typ auf dem Sofa, der die Fernbedienung kontrolliert? Was machen wir hier überhaupt miteinander? Sind wir eine Schicksalsgemeinschaft oder eine WG? Oder was bindet uns und was trennt uns? Was eint uns? Was entzweit uns? Diese Fragen der Qualität der eigenen partnerschaftlichen und sexuellen Beziehung, die stellen wir uns nicht, weil uns das auch keiner sagt und keiner beibringt. Und darum sprechen wir nicht über das Eigentliche. Wir reden zusammen über Außen, über Fernsehen, über Politik, über den Urlaub, über die Geldanlage, über die Kinder, über die Oma, über den Garten, über die Nachbarn. Ja, das können alle Paare. Aber wir sprechen nicht miteinander, übereinander. Also darüber, wie geht es dir mit mir und wie geht es mir mit dir und wer sind wir füreinander und miteinander und was verbindet uns, diese Fragen zu stellen, ist ungewohnt und macht auch vielen Angst. Angst vor der Ungewissheit, was kommt denn dabei raus? Und wenn wir das anfangen, um Gottes Willen, nachher gibt es Streit und so weiter, da merkt man, da kommen wir an einen Punkt, den erleben viele Menschen als etwas Unberührbares. Darüber zu sprechen, ist eher verunsichernd und verstörend. Es braucht zumindest Mut. Und gleichwohl ist das der Weg zueinander und das ist der Weg, rauszufinden, wie viel Schnittmenge ein Paar noch hat. Und reicht diese Schnittmenge aus, um darauf eine Beziehung nicht nur zu gründen, sondern gegebenenfalls auch fortzuführen. Und genau das erörtern wir im Rahmen einer solchen Paar- und Sexualtherapie. Die Paare lernen, wie sie auf gelingende Weise miteinander kommunizieren können, nach dem Prinzip Fragen statt Sagen. Also nicht, wenn man sich verabredet, um miteinander zu sprechen, mit dem Gedanken in diese Verabredung zu gehen, was muss ich jetzt da sagen? Dann setze ich mich schon wieder unter Leistungsdruck, sondern mit der inneren Haltung, was möchte ich wissen? Was möchte ich dich fragen? Das ist alles sehr neu und sehr ungewohnt für die Paare. Und das üben die zu Hause in Verabredungen. Zweimal die Woche nehmen die sich eine Auszeit für sich selbst, in der es ausschließlich um die beiden geht. Alle anderen Themen sind für diese Verabredungen verboten, sondern Thema ist alleine du und ich. Dreiviertelstunde nehmen wir uns Zeit, kein Telefon, kein Fernsehen, kein Computer, nur wir zwei am Tisch und dann gucken wir mal. Und alleine diese Maßnahme belebt die Beziehung ungemein. Es kann sein, dass Konflikte zutage treten, die laviert wurden, die im Verborgenen vor sich hin gärten und die jetzt aufbrechen, dann ist das ein gesundes Zeichen. Das ist wie ein Abszess, der geöffnet wird, sodass der Eiter abfließen kann. Und es kann sein, dass dann diese Konflikte aber auch bewältigt und überwunden werden. Und ganz viele Paare berichten schon in dieser Phase der Therapie, dass diese Verabredungen die Beziehung belebt haben und beide auch plötzlich wieder Lust bekommen haben, miteinander zu schlafen.
Lust auf den Partner bekommen Paare nicht dadurch, dass der andere einen knackigen Körper hat, Muskeln oder ein Sixpack. Die Leidenschaft wird auch nicht durch Sexspielzeuge oder Dessous angefeuert, sondern schlicht und einfach durch das Interesse für den anderen. Indem man wieder ins Gespräch miteinander kommt, sagt mein heutiger Gast bei SR3 Saarlandwelle aus dem Leben, Christoph Josef Ahlers. Herr Ahlers, aus Ihrer Erfahrung als Sexualpsychologe, wie schwer ist das wieder zu lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen?
Ist total leicht.
Also da machen Sie den Leuten Mut. Es ist gar nicht schwer, sich einfach hinsetzen und ins Gespräch kommen.
Natürlich ist das schwer, wenn man etwas Neues lernt, was man noch nie gemacht hat. Fragen Sie mal einen 50-Jährigen, wie schwer ist es, Klavierspielen zu lernen? Dann sagt er, boah, ich muss ganz schön Fingergymnastik machen. Das kann ich Ihnen sagen. Ja? Hätte ich mir gar nicht vorgestellt, dass ich so steif bin mittlerweile in meinen Händen. Ja? Natürlich ist alles, was ungewohnt ist und was wir bisher nicht gelernt haben, erstmal schwierig. Es ist so wie Gymnastik, nachdem man lange unbeweglich war, muss man sich langsam wieder dehnen und wenn man das eine Zeit lang macht, merkt man, man wird wieder beweglicher. Und auch mit 50 oder 60 kann ich, wenn es mir Spaß macht, Klavierspielen lernen. Und ich werde dann wahrscheinlich nicht lang innerhalb von 14 Tagen, aber es muss ich auch nicht sein. Es reicht ja, wenn ich für Elise, für mich oder für meine Frau spielen kann. Dann habe ich ja schon was erlangt. Früher glaubte man, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Heute wissen wir, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans langsam mehr, aber lebenslang. Unser Lernen hört nie auf und wir können zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens bis zum Tode dazu lernen, wenn wir uns gut fühlen beim Lernen und wenn unser Lernen anknüpft an unseren eigentlichen Bedürfnissen.
Was empfehlen Sie da den Leuten? Ich glaube, Sie sagen auch einfach, sich mal nackt zueinander zu legen, ja, und sich zu beobachten, zu betasten, sich ja nochmal kennenzulernen.
Oder? Genau, so ist dann die erste Stufe. Also nachdem die Paare vorher schriftlich miteinander vereinbart haben, dass sie bis auf Weiteres, auf alles verzichten, was bisher Druck gemacht hat. Ja, das schreiben die auf in einen Vertrag füreinander. Wir wollen keinen Druck mehr in unserer sexuellen Beziehung. Und dann finden wir vorher in den Therapiestunden heraus, was ist es denn, was im Kern den Druck in die sexuelle Beziehung eingetragen hat. Und dann stellt sich heraus, es ist absichtsvolle genitale Stimulation. Das heißt, immer dann, wenn wir uns am Penis oder an der Scheide berühren, streicheln oder eben stimulieren, damit dabei Erregung entsteht, immer dann entsteht der Druck. Der Druck, feucht zu werden, der Druck, steif zu werden, der Druck, es zu Ende zu bringen. Es muss zur Penetration kommen und mit der Penetration muss es zum Orgasmus kommen. Das ist diese Kettenreaktion, dieser Tunnelblick, in dem viele Sexualität erlebt haben. Und der beginnt mit zielgerichteter genitaler Stimulation. Darum beschließen die Patienten, die Paare als erstes in ihrem Vertrag, damit hören wir jetzt mal auf. Nicht für immer, sondern bis auf Weiteres, nämlich so lange, bis wir diesen Vertrag nicht mehr brauchen, weil wir uns gefühlt innerlich glauben, dass hier bei uns keiner mehr irgendwas können, bringen und leisten muss.
So weg von der Leistung.
So ist es. Und dann haben die diesen Vertrag, dann verabreden die sich und dann ist es in der Tat so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Beide ziehen sich nackig aus und liegen beieinander im Bett, machen sich es gemütlich, in der Regel so, dass keiner friert und dass kein anderer reinguckt und dass nichts stört, dass man ungestört beieinander sein kann. Und dann beginnt das so, dass der eine sich auf den Bauch legt zum Beispiel und der andere streichelt die Körperrückseite. Wohlgemerkt die Körperrückseite und nicht den Rücken. Wohlgemerkt, es geht nicht um Massage, es geht nicht um Wellness, es geht nicht darum, dem anderen etwas Gutes zu tun, sondern es geht darum, durch meine Berührungen den anderen spüren zu lassen, was er mir bedeutet. Und der berührt wird, der kann mal gucken, wie es ihm damit ergeht, was da bei ihm ankommt. Und dann stellt sich raus, wenn wir einander etwas bedeuten, wenn der andere uns wichtig ist und wenn wir die Beziehung mit ihm wollen, dann spürt der das auch in der Art und Weise, wie wir ihn anfassen und nämlich dadurch, dass ihn dann unser Anfassen berührt. Das ist der Unterschied zu einem anonymen Gelegenheitssexualkontakt. Da findet das genau nicht statt. Da sind die Menschen nicht automatisch berührt, sondern da sind sie, wenn es gut läuft, stimuliert. Aber das, was da passiert, bedeutet nichts und darum entsteht da auch nichts Größeres. Da entsteht, wenn es gut läuft, sexuelle Befriedigung, aber eben keine emotionale Erfüllung. Aber emotionale Erfüllung ist das, was wir eigentlich suchen, vor allen Dingen in Beziehungen. Und die entsteht dann. Und dann tauschen die Rollen, dann liegt der eine auf dem Bauch, der andere streichelt die Körperrückseite. Das machen die jeder eine Viertelstunde, 20 Minuten, so wie sie Lust haben. Und danach kuschelt man sich zusammen. Und dann darf jeder mal kurz sagen, wie das für ihn war. Ob ihm das gefallen hat oder ob er es doof fand, ob er sich gelangweilt hat oder ob er es aufregend fand, ob er was erlebt hat oder ob er sich gar nicht darauf einlassen konnte, weil er mit den Gedanken bei der Steuererklärung war und so weiter. Das kann dann jeder einfach mal sagen. Und das wiederholen die Paare. Auch das findet jede Woche zweimal statt, so eine Auszeit füreinander. Und dann trifft man sich alle 3-4 Wochen mal in meiner Praxis und da diese Termine in der Sprechstunde dienen dann im Wesentlichen dazu, zu gucken, was die Paare da miteinander erleben. Und weil das für viele so neu ist und das erste Mal, dass sie innigen und intimen Körperkontakt ohne Stimulationsreflex oder Stimulationsgebot erleben, darum ist das für die unheimlich aufregend und zu Anfang auch verwirrend. Und so gut wie alle sagen, das habe ich mir so nie vorgestellt, habe ich so noch nie erlebt, hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass das so eine intensive Begegnung sein kann, weil ich ja bisher nur gelernt hatte, Intensität ist gleichbedeutend mit Stimulation.
Ein Klassiker in Beziehungen. Einer will mehr Sex als der andere. Früher waren das meist die Männer, die Frauen hatten Kopfschmerzen. In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich das aber offenbar verdreht. Inzwischen ist es angeblich mindestens genauso häufig der Fall, dass die Frauen Sex wollen und die Männer nicht. Das merkt auch mein heutiger Gast in seiner Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie am Institut für Sexualpsychologie in Berlin, Dr. Christoph Josef Ahlers. Herr Ahlers, woher kommt das, dass auf einmal die Männer keine Lust mehr auf Sex haben?
Ja, auf einmal würde ich das nicht nennen. Es ist ein schleichender Prozess, der sozusagen im 21. Jahrhundert begonnen hat. Und wir wissen es erstmal noch nicht. Ja, es ist noch nicht wissenschaftlich erforscht, dass wir eindeutig sagen können, das liegt da und daran. Sondern ich kann jetzt nur sagen, der Reim, den ich mir darauf mache, ja, also was ich bisher aus der klinischen Erfahrung und der wissenschaftlichen Befassung mit dem Thema für eine Hypothese gewonnen habe. Und die Hypothese ist, zum einen nehmen diese Leistungsanforderungen von außen zu. Man muss immer mehr Können bringen, drauf haben. Auch Männer stehen unter einem viel größeren Leistungsdruck bezogen auf ihre Figur, auf ihre Sexiness. Das ist etwas, was Frauen schon seit Jahrhunderten leidvoll kennen und von Corsagen über Diätpillen und allen möglichen Maßnahmen versuchen, sich diesem Diktat zu unterwerfen. Aber für Männer ist das ziemlich neu. Das hat eigentlich erst so Ende des 20. Jahrhunderts begonnen, dass auch Männer Figuranforderungen ausgesetzt waren und ihre Fitness in Figurattributen zum Ausdruck bringen mussten und so weiter. Das heißt, es ist eine äußerliche Leistungsanforderung, aber gleichzeitig auch eine sexuelle, die auch zum Beispiel verstärkt wurde durch die Erfindung entsprechender Potenzmittel, mit denen man Erektionen, also Penisversteifungen herbeiführen kann, Viagra. All das hat den Druck erhöht, denn jetzt gibt es ja gar keinen Grund mehr, nicht zu können. Wenn man nicht kann, dann kann man sich dopen und dann kann man wieder. Das heißt, da wächst überall Druck. Und diese Leistungsanforderungen werden zum Teil ja auch dann innerhalb von den Partnerschaften verhandelt. Also es kann dann auch sein, dass eine Frau sagt, ich brauche das, ich will das und ich will, dass von dir sozusagen in dieser Hinsicht bedient und versorgt werden. Und all diese Einflüsse können dazu führen, dass Männer sich zurückziehen aus Angst vor Überforderung, Angst vor Bewertung und Angst davor, das gar nicht zu schaffen, also Versagensangst entwickeln. Und jetzt haben wir den zweiten Strang, der zeitgleich stattgefunden hat, nämlich die Verfügbarkeit von multimedialer Internetpornografie. Das ist ebenfalls ein Phänomen, das es menschheitsgeschichtlich noch nie gegeben hat und erst seit dem 21. Jahrhundert gibt, dass tatsächlich jede erdenkliche Form von realer Pornografie als Ton, Farb, Film auf jedem Rechner, in jeder Hosentasche, auf jedem Smartphone rund um die Uhr heimlich überwiegend kostenlos zur Verfügung steht. Das hat es noch nie gegeben. Früher musste man sich in irgendeiner Videothek rumdrücken und VHS-Kassetten leihen, die heimlich zu Hause angucken. Oder man musste im Bahnhofskiosk eingeschweißte Zeitschriften kaufen und musste 18 Jahre alt sein, sonst durfte man das gar nicht und die musste man dann zu Hause verstecken und so. Das ist alles old school. Seit dem 21. Jahrhundert ist das alles rund um die Uhr verfügbar. Und jetzt ist es so, dass Männer durch visuelle Stimulation wesentlich stärker ansprechbar sind als Frauen und dass für Männer sexuelle Selbstbetätigung tendenziell auch eine viel größere Rolle spielt als für Frauen.
Also sie brauchen die Frau nicht unbedingt.
Die brauchen vielleicht eine Frau, aber sie brauchen nicht die Beziehung. Sondern für Männer geht sexuelle Erregung auch ohne Beziehung. Das kann man daran erkennen, dass die Nutzung von Pornografie ganz überwiegend durch Männer geschieht und die Nutzung von Prostitution ganz überwiegend durch Männer geschieht. Also beziehungslose Gelegenheitssexualkontakte sind etwas, was mit der männlichen Sexualität klappt, mit der weiblichen schlechter. Frauen sagen, ich kenne das zwar alles und ich habe das schon mir Filme angeguckt und natürlich mache ich Selbstbefriedigung, aber das trägt mich nicht, ja, das weist nicht über sich hinaus, das stellt mich nicht zufrieden, da fehlt das Wesentliche, nämlich der andere, mit dem ich ja in einer Beziehung bin und in einen Austausch treten möchte. Das haben Männer weniger. Männer sind durch einfache sexuelle Reize stimulierbar und da fehlt dann keine Beziehungsebene. Und die Männer können durch sexuelle Selbstbetätigung viel stärker kompensieren. Kompensieren nennt man, wenn man etwas wegmachen will, ohne dass man die Ursachen beseitigt. Also zum Beispiel, stellen Sie mal vor, die Männer fühlen sich überfordert und überanstrengend und beängstigt, überlastet, haben also negative Gefühle und dann zipp, zapp ist der Rechner an, 3 Klick bin ich auf YouPorn oder irgendeinem Pornhub, irgendeinem Portal, wo Pornografie gezeigt wird, dann bin ich abgelenkt, da bin ich maximal visuell, akustisch stimuliert und dann kann ich mich dazu auch noch selbst stimulieren und dann verwandle ich negative Gefühle ruckzuck in ganz doll aufregende positive Gefühle. Und das hat natürlich einen Riesensog. Und das ist etwas, was viele Männer stark anspricht und reizt. Und was in dieser Kombination mit tatsächlicher, frei verfügbarer Multimedia-Pornografie ebenso vorher noch nie verfügbar war. Aus diesen beiden Aspekten, Leistungsanforderungen und resultierende Versagensängste auf der einen Seite plus rund um die Uhr verfügbare Multimedia-Pornografie, das führt meines Erachtens dazu, dass die Männer sich zurückziehen in die sexuelle Selbstbetätigung und eben sich aus der Beziehung und aus der sexuellen Beziehung mit ihren Partnerinnen abwenden. Und die Partnerinnen merken das und das nervt die natürlich. Meistens entdecken die irgendwann auf dem Rechner die Verläufe im Browser oder irgendwas oder entdecken Dateien. Und dann gibt's Krach und manche von den Paaren, bei denen es dann Krach gibt, wo die Frau sagt, ach super, mit mir schläfst du nicht und sagst, du hast keine Lust auf Sex. Und dann stelle ich fest, wenn du im Arbeitszimmer bist, machst du eben überhaupt nicht die Steuererklärung, sondern holst dir hier stundenlang einen runter. Und ich fühle mich hier total verarscht. Und so geht das nicht weiter. Und dann kommen manche Paare eben in die Sexualberatung und suchen diesbezüglich Lösungen.
Und wie Sex in Beziehungen nicht einschläft, darüber unterhalten wir uns gleich. Wir unterhalten uns heute Abend über Sex und wir sprechen darüber mit dem klinischen Sexualpsychologen Dr. Christoph Josef Ahlers. In seinem Buch Himmel auf Erden und Hölle im Kopf geht er der Frage nach, was Sex für uns bedeutet. Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, warum wird Sex in Beziehungen zu einem Problem? Eigentlich ist das ja was Wunderschönes und wir wollten die Frage klären, muss das sein? Viele haben ja die Annahme, dass gerade in langjährigen Beziehungen der Sex weniger wird und vielleicht auch komplett einschläft. Herr Ahlers, wie kann man das hinbekommen, dass nach all den Jahren in einer Beziehung der Sex noch Spaß macht und vor allen Dingen auch Teil der Beziehung ist?
Das ist immer dann gegeben, wenn beide Beteiligten einer Beziehung die Beziehung und ihren Partner und auch die sexuelle Beziehung wichtig finden. Wenn jeder für sich selbst sagen kann, mir ist das wichtig, das ist ein elementarer Bestandteil meines Lebens und eine vorhandene sexuelle Beziehung ist für mich auch Lebensglück und Lebendigkeit und ich möchte darauf nicht verzichten und ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden, dass dieser Lebensbereich irgendwann völlig fehlt. Wenn dieses Bewusstsein da ist, dann zeigt sich, dass sich in der Regel bei solchen Paaren auch die sexuelle Beziehung erhält. Was ich nicht teilen kann und auch nicht bestätigen kann, ist die Vorstellung, dass die sexuelle Begegnungshäufigkeit deswegen nachlässt, weil wir uns körperlich verändern, weil wir mit zunehmendem Lebensalter nicht automatisch sexuell attraktiver werden, sondern eher im Gegenteil, die rein äußerliche sexuelle Attraktivität lässt mit zunehmendem Lebensalter tendenziell nach. Oder weil wir uns zu gut kennen, weil das Fremde fehlt, das Exotische. Das sind so komische Gedanken und Hypothesen, die man dazu immer wieder liest. Die kann ich in keiner Weise teilen und bestätigen. Denn wir erleben uns, wenn wir in Beziehungen leben, nicht in äußerlichen Attraktivitätskriterien, sondern wir erleben uns als Mensch, der zu mir gehört und zu dem ich gehöre. Und wenn ich jemanden im Arm habe und mich jemand in den Armen hält, vielleicht sogar unter der Bettdecke oder darüber, dann nehme ich nicht in ästhetischen Qualitäten wahr, sondern ich nehme wahr den anderen Menschen mit seiner Wärme, mit seinem Dasein, mit seiner Zuwendung, mit seiner Zärtlichkeit. Und das ist es, was mich erlebnisfähig werden lässt und nicht die Frage der Körbchengröße oder der Penislänge. Und das finde ich einen ziemlich wichtigen Aspekt, solche Fehlvorstellungen mal aufzuklären. Wir sind füreinander keine Seifenstücke, die sich nach mehrmaligem Gebrauch abgenutzt haben. Und dann muss eine neue Seife gekauft werden. Das sind alles Fehlvorstellungen. Man kann das schön zusammenfassen mit einem Satz, der ist nicht von mir, sondern der ist von Herrn Schubart und der gesagt hat, wir lieben nicht, was schön ist, sondern wir finden schön, was wir lieben. Und so rum wird ein Schuh draus. Das heißt also zusammengefasst, Paare, die es schaffen, ihre Beziehung zu erhalten, das bedeutet, ihre Beziehung zu führen, das geht nur durch Kommunikation. Bei denen bleibt auch die sexuelle Beziehung lebendig und erfüllend, vollkommen unabhängig davon, wie häufig penisvaginaler Geschlechtsverkehr ausgeübt wird.
Dazu gehört, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man Sex eben einräumt, eine gewisse Rolle. Ja, Sex eben nicht nur als Befriedigung der Lust oder der Geilheit sieht, eben, sondern als Kommunikationsmittel. Und ein Mittel, was da helfen könnte, wäre, dass man sich ja quasi wie früher, als man frisch verliebt war, verabredet. Ein Date hat regelmäßig.
Genau. Und das ist ja das, was ich vorhin beschrieben habe als Beginn der Paarsexualtherapie, dass die Paare sich wieder verabreden, so wie sie sich verabredet haben, als sie sich kennengelernt haben. Da haben sie auch nicht offen gelassen, ob sie sich nochmal wiedersehen, sondern wenn man sich verabredet hatte und beide fanden es schön, dann war naheliegend am Ende zu sagen, sollen wir nochmal uns treffen, sollen wir ins Kino gehen, mal ein Eis essen, spazieren gehen. Und das war dann meist der geteilte Wunsch. Und das verliert sich dann, sobald die Beziehung da ist und wir sie haben, müssen wir uns ja nicht mehr um sie kümmern, denn die ist ja dann da. Und so können die Paare in einer solchen Paarensexualtherapie lernen, sich wieder bewusst und willentlich füreinander zu entscheiden und miteinander zu verabreden, um etwas miteinander erleben zu können.
Also es geht nicht um den Austausch eben nur von Körperflüssigkeiten, sondern um den Austausch von Botschaften.
Das ist tatsächlich so, ja. Dass dabei auch Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, birgt keinerlei Erlebnispotenzial. Dass bei einer Frau Scheidenfeuchtigkeit entsteht und bei einem Mann vielleicht ein Samenerguss, das sind Dinge, die gehören zu sexueller Erregung dazu, aber die sind nicht die Ursache dafür, dass jemand etwas schön und toll findet.
Manchmal ist ja die Lust auch noch da, aber der Körper spielt nicht mehr mit. Was man da machen kann und was es, ja, für Pillen in Zeiten von Viagra gibt, darüber unterhalten wir uns gleich mit Herrn Ahlers. Erektile Dysfunktion heißt es, wenn Männer unter Potenzstörungen leiden. Auf gut Deutsch also kein mehr hochbekommen. Bis zu 6 Millionen Männer leiden in Deutschland darunter. Bei den 40- bis 49-Jährigen ist es Untersuchungen zufolge immerhin jeder Zehnte und bei den 60- bis 69-Jährigen sogar schon jeder Dritte. Seit einigen Jahren gibt es hierfür Pillen. Aber Viagra und Co. sind kein Allheilmittel, sagt mein heutiger Gast bei SR3 Saarlandwelle aus dem Leben, der Berliner Sexualtherapeut Dr. Christoph Josef Ahlers. Denn der Grund für Erektionsstörungen ist oft innere Anspannung. Und das Problem, dass sie, wie viele Medikamenten haben oder was die Pillen eben mit sich bringen, ist, dass sie nur das Symptom behandeln und nicht die Ursache. Können diese Pillen helfen, Herr Ahlers? Oder ja, Sie haben schon gesagt, es ist kein Allheilmittel. Wie muss man die einschätzen?
Das Hauptproblem ist, Sie müssen das rechtzeitig vorher einnehmen, bevor sie Sex haben wollen. Da müssen sie eine Zeit lang warten. Dann darf man dabei nichts trinken und muss so ein bisschen aufpassen. Dann gibt es viele Nebenwirkungen, die manche auch als unangenehm erleben. Aber das ist alles noch nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, die Männer kriegen diese Tabletten von ihren Urologen im Einzelsetting verschrieben. Der Mann geht zum Urologen, sagt, ich kriege keinen hoch. Der Urologe sagt, hier, bitteschön, Rezept Viagra, so geht das. Safran macht den Kuchen gel, Viagra macht den Penis steif. So, und dann gehen die mit diesem Rezept in die Apotheke, holen sich die Tabletten, nehmen die zu Hause heimlich ein im Badezimmer. So, dann setzen die sich auf den Badewannenrand und machen Sudoku und warten, dass zwischen ihren Beinen was passiert. Die Frau weiß von nichts, die ist schon im Schlafzimmer und liest Rosamunde Pilcher.
Und erwartet nicht, dass der Mann heute sich auf Sex wohlmöglich eingestellt hat. Ne?
Natürlich nicht, denn nachdem die letzten Jahre sich da niemand mehr auf irgendwas eingestellt hat, ist die Frau jetzt sozusagen in einem ganz anderen Mindsetting. Irgendwann wird der Mann nervös nach einer Viertelstunde, sagt, ich habe immer noch keinen Steifen und fängt an, sich experimentell selbst zu befriedigen oder selbst zu stimulieren. Dann kann es sein, dass dabei eine Penisversteifung entsteht und dann ist sozusagen das Etappenziel erreicht, das Medikament wirkt, juhu, super, und der Mann hastet aus dem Badezimmer rüber ins Schlafzimmer und jetzt ist die Erektion da, manchmal stimuliert er sogar auf dem Flur noch weiter, damit die bleibt, und jetzt ist die einzig bedrohliche Vorstellung, oh Gott, wenn die jetzt erst schmusen will, dann ist die Erektion wieder weg. Also am besten hopp und top, sofort ran an die Buletten.
Also so. Wieder Druck und es kann eigentlich so nur schief gehen.
So ist es. Genau das ist es. So, jetzt stürmt er also mit seiner Pharmaerektion los und viele Männer machen die Erfahrung, dass sie dabei mit dieser neuen Pharmaerektion vor verschlossene Schlafzimmertüren laufen. Im übertragenen Sinne. Ja, die kommen dann ins Schlafzimmer und die Frau sagt, was ist denn hier los? Ist was passiert? Geht's dir gut, Liebling? Und die Männer sagen, ja, guck doch mal, alles super. Und dann werden die Frauen misstrauisch und verstehen nicht, es gibt keine Beziehungsanbahnung, verstehen nicht, was los ist und sagen, ja, ich bin jetzt gar nicht drauf gefasst, Liebling, ich habe jetzt die Lockenwickler oder meine Maske im Gesicht und ich wusste jetzt gar nicht, es überrascht mich jetzt alles so, wie kommt denn das auf einmal? Und dann drucksen die Männer rum und dann kommt raus, aha, sie haben sich gedopt und dann reagieren eben nicht alle Frauen mit Applaus und sagen, bravo, super, kann losgehen. Sondern viele Frauen sagen dann auch, aha, interessant. Das heißt, wenn wir zu zweit sind, kriegst du keinen hoch, aber wenn du eine Pille schluckst, schon. Na, das ist ja eine tolle Aussage über mich, wie ich so auf dich wirke. Und dann, weißt du, habe ich auch keine Lust, mit dir zu schlafen. Dann sieh mal zu, wie du mit deinem Pharmaständer alleine klarkommst. So, und das heißt, viele Männer machen dann die Erfahrung, dass sie mit ihrer Viagra-Erektion bei ihren Partnerinnen nicht ankommen, weil die Partnerinnen gar nicht einbezogen werden in den ganzen Prozess. Es wird über die Erektionsstörung nicht gesprochen. Der Mann erzählt nicht, dass er beim Urologen danach gefragt hat, dass er die Tabletten bekommen hat, die heimlich genommen hat. Das wird alles verschwiegen. Aber dann soll die Erektion die gesamte Beziehung herstellen. Und das ist eben genau der falsche Ort, denn eine Beziehung stellt sich nicht über die Genitalien her, sondern die bestellt sich über die Köpfe her, nämlich darüber, dass Leute sich angucken, sich ansehen, sich zuhören, miteinander sprechen und so in Kontakt treten. Und dann können sich auch Genitalien vereinigen, aber eben nicht andersrum. Und das müssen viele Männer leidvoll erfahren dann und stellen fest, okay, die Tablette macht zwar den Penis steif, aber die stellt deswegen noch lange keine Beziehung her und deswegen wird sie dann nicht langfristig genommen. Abgesehen davon, dass es viele auch unkommod finden, die Vorstellung lebenslang eine Tablette nehmen zu müssen, wenn sie Geschlechtsverkehr haben wollen. Und deswegen kommen dann manche, früher oder später, auch zu der Frage, okay, gibt es vielleicht noch andere Wege? Und dann kann es sein, dass einige von denen auch sich für eine Paar- oder Sexualberatung entscheiden. Das ist sicherlich die Minderheit. Das sind Ausnahmen im Vergleich zu diesem Milliardenmarkt derer, die diese Tabletten einnehmen. Aber das macht ja nichts. Nur diejenigen, die sagen, wir gucken auch noch mal an einer anderen Stelle oder auf eine andere Art und Weise. Nur denjenigen kann man dann eben ursachenbezogen nachhaltig wirksam helfen. Denn die einzige ursachenbezogen nachhaltig wirksame Therapie einer Sexualfunktionsstörung ist eine Paar- und Sexualtherapie. Eine Medikation alleine kann das nicht.
Lustpillen sind längst nicht das Einzige, was in Schlafzimmern zum Einsatz kommt, um dem Sexleben quasi neues Leben einzuhauchen. Viele optimieren auch ihren Körper und da gibt's offenbar keine Grenzen. Männer lassen sich den Penis verlängern, schreiben sie in ihrem Buch, Herr Ahlers, Frauen, die Schamlippen liften, die Vagina verengen oder weiten. Herr Ahlers, woher kommt dieser Optimierungswahn in den Schlafzimmern?
meines Erachtens aus dem gleichen Werteverständnis, aus dem auch die Funktionsstörungen mit entstehen, nämlich aus dem Gefühl, so wie wir sind, nicht in Ordnung zu sein, nicht mehr zu genügen. Der Anspruch an äußerliche Fitness, an sexuelle Attraktivität ist gewachsen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Wird auch häufig in den Medien mit dem Begriff Körperkult beschrieben. In der Psychologie nennt man das Körpernarzissmus. Das heißt, wir haben das Gefühl, die Art und Weise, wie unser Körper aussieht, das können wir nicht so lassen, wie es ist. Da müssen wir was dran machen. Bodybuilding, Bodyshaping. Es geht darum, Workout zu machen, also sich auszuarbeiten, um Muskeln auszudefinieren. Da merken Sie schon in der ganzen Sprache wieder, das ist die Umgangsweise mit unseren Körpern, die dem entspricht, was ein Mechaniker mit einem Werkstück im Schraubstock macht. Der arbeitet was heraus. Und dieses Gefühl ist zu einem Teil unseres Gesellschaftsverständnisses geworden. Und Millionen Menschen streben dem nach, nicht weil die alle aus sich selbst heraus schöner sein wollen, sondern wie immer, wenn es große Bewegungen in der Menschheit gibt, dann sind die häufig verknüpft mit einer zugrunde liegenden Angst. Und das ist meines Erachtens auch hier der Fall. Die Angst davor, nicht okay zu sein, nicht zu genügen, nicht gemocht zu werden, nicht schön gefunden zu werden, ist so groß, dass Menschen alles dafür tun, diese Angst zu verringern, durch Fitness, Workout, Bodybuilding und eben auch Schönheitsmedizin, Lifestyle-Medizin, Schönheitschirurgie, die gesamte Industriepalette, die im Medizinbereich gesunden Menschen Körperveränderungen anbietet, um sie zu verbessern, weil dadurch das innere Gefühl der Angst, dass ich so, wie ich bin, nicht okay bin, abnimmt. Mhm. Prominentestes Beispiel ist die Brustvergrößerung bei Frauen. Das ist der sozusagen Bestseller der plastisch-kosmetischen Chirurgie, wo Frauen sich die Brüste vergrößern lassen.
Aber das ist längst nicht mehr alles. Da werden auch Schamlippen operiert. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was es da mittlerweile alles gibt.
Es gibt mittlerweile, man muss es fast von hinten aufzäumen, nichts mehr, was es nicht gibt. Also es werden Gesäßmuskelimplantate angeboten, sogenannter Brazilian Butt Lift heißt diese Operation, die einen runden, knackigen Po bewirkt durch die Einoperierung von Implantaten ins Gesäß. Das gleiche gibt es bei Männern als Brustmuskelimplantate, sogar Oberarmmuskulaturimplantate gibt es. Bei Frauen ist es vor allem die Fettabsaugung an allen Körperstellen. Hier betrifft das vor allem den Bauch. Die sogenannte Bikini Bridge OP ist eine vollständige Fettentfernung des Unterhautfettgewebes am Bauch, sodass ein Bikini, wenn man den trägt, so eine Brücke bildet zwischen den Beckenknochen. Also sozusagen eine künstliche Senke wird da erzeugt, wie bei magersüchtigen Personen. An den Oberschenkeln, Außenseiten wird die Reithosen-OP angeboten, wodurch Fettabsaugung dann die Ausmaße reduziert werden. An den Oberschenkel-Innenseiten der sogenannte Thigh Gap, also die Fettabsaugung, damit die Oberschenkel-Innenseiten sich nicht mehr berühren. Dazu Brustaufbau, Lippenaufspritzung, Nasenkorrektur, Augenliderstraffung, Wangenknochenaufpolsterung, Stirnfaltenbeseitigung durch Botox. Also Sie merken, es ist ein Rundumpaket.
Ja, und eben offenbar auch Genitaloperation.
Richtig.
Warum lassen Frauen ihre Schamlippen operieren? Oder warum in Ihrem Buch beschreiben Sie, da ist der Wunsch offenbar, dass die Vagina aussieht, ja, wie bei jungen Mädchen. Woher kommt sowas? Warum macht man sowas?
Auch da haben wir keine eindeutige wissenschaftliche Belegführung, woher das kommt, sondern ebenfalls nur Annahmen. Und wir stellen fest, dass dieses Phänomen entstanden ist im 21. Jahrhundert. Und zwar wieder parallel zur Verfügbarkeit multimedialer Internetpornografie. Wenn wir uns anschauen, wie sich die Körperschemata der Pornodarstellerinnen verändert haben, dann sind das nicht mehr die Dolly Buster Busenwunder Doppel-D, bei denen alles das groß und breit ist und so, sondern das hat sich gewandelt zum Girl Next Door, zu dieser Ästhetik von einem normalen, schlanken Mädchen mit sportlicher Figur. Und wir haben ebenfalls seit Ende des 20. Jahrhunderts die Genitalenthaarung als gesellschaftlichen Trend, kann man schon sagen, der mutmaßlich ebenfalls durch die Verfügbarkeit multimedialer Internetpornografie in die Gesellschaft Einzug gehalten hat. Das bedeutet also, die Vorhandenheit von Sekundärbehaarung an den Genitalien wird als uncool empfunden, als unästhetisch, sexuell unattraktiv. Dadurch, dass die Genitalbehaarung entfernt wird, werden die Genitalien voll sichtbar. Das war der Grund für die Genitalenthaarung in der Pornografie, also die vollständige Sichtbarkeit der Genitalien zur Steigerung der Stimulation. Aus der Pornografie ist dieser Trend in die Mehrheitsgesellschaft gewandert. Damit wurde erstmals aber auch die Vulva, also die äußere sichtbare, der sichtbare Teil der Scheide, wurde zum Gegenstand ästhetischer Betrachtung. Das hat es davor überhaupt nicht gegeben. Und es kam plötzlich zu der Frage, welche Scheidenoptik ist schön, welche nicht? Wie muss das aussehen, damit es toll ist und nicht? Und dann als nächstem Schritt, wie immer, dem Angebot, was da nicht passt, wird passend gemacht. Baumarktästhetik heißt, was vorsteht, was zu lang ist, wird abgeschnitten, wird gestrafft, wird umgebügelt sozusagen. Und durch diesen Entwicklungsprozess ist diese sogenannte Intimchirurgie entstanden. Und eine der am häufigsten mittlerweile nachgefragten Eingriffe ist das Abschneiden der inneren Schamlippen oder der Kitzlervorhaut, damit da nichts mehr vorsteht und damit die äußeren Schamlippen die inneren überdecken. Und dann entsteht das, was die entsprechenden Chirurgen die sogenannte Brötchenoptik nennen. Im Amerikanischen heißt diese Operation Clean Slit, also sauberer Schlitz. Und das ist das, was man sprichwörtlich als Designer-Vagina beschreibt. Da wird also eine Genitalästhetik hergestellt, die dem entspricht, was normalerweise vorpubertäre Mädchen als äußeres Erscheinungsbild haben. Und das ist eine interessante und imposante Entwicklung, dass es eine Medizinindustrie gibt, die Angebote unterbreitet auf diesem Markt, um bei erwachsenen Frauen kindliche Mädchenscheiden herzustellen. Denn die entsprechen dem derzeitigen sexuellen und ästhetischen Schönheitsideal.
Und wir unterhalten uns über sein Buch Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns bedeutet. Und Thema in seinem Buch ist auch das Thema Kaiserschnitt. Immer mehr Babys kommen nämlich per Kaiserschnitt statt per natürlicher Geburt zur Welt, obwohl kein medizinischer Grund dafür vorliegt. Im Saarland ist die Rate sogar so hoch wie sonst nirgends in Deutschland. Innerhalb von 20 Jahren hat sie sich auf mehr als 40% erhöht. Herr Allers, was sind die Gründe dafür, dass Frauen offenbar immer stärker den Wunsch haben, ihr Kind per Kaiserschnitt und eben nicht per natürlicher Geburt auf die Welt zu bringen?
Wir haben zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite ist es die Angst der Frauen vor einer konventionellen Geburt und den damit entstehenden Geburtsschmerzen. Das ist aber erst dadurch zu einem Problem geworden, weil die Kaiserschnittentbindung als Option von dem entsprechenden Medizinindustriemarkt angeboten wird. Früher war Frauen klar, dann kriegt man Kinder und Geburt, das ist auch mit Schmerz verbunden, aber so ist das eben. Und viele Psychologen und Gynäkologen überlegen auch, ob es damit nicht etwas auf sich hat, ob es nicht von der Natur auch gute Gründe gibt für einen herkömmlichen Geburtsprozess. Auch Psychoimmunologen diskutieren, dass ein Geburtstrauma für ein Kind eine wichtige Schocksituation ist, die psychoimmunologische Relevanz hat. Aber jetzt wissen wir, muss ja keiner mehr, sondern man kann ja einen Kaiserschnitt buchen. Das heißt also, man entgeht dem Geburtsprozess, man kann den ganzen Vorgang planen und man macht aus der Geburt einen medizinischen Eingriff. Das heißt, die Mutter entledigt sich der eigenen Geburtsverantwortung, indem sie den Geburtsvorgang an die Ärzte delegiert, die diesen Delegationsauftrag gerne annehmen, weil auch für sie eine Kaiserschnittentbindung ein planbarer operativer Eingriff ist, so wie eine Blinddarmentnahme. Und das bedeutet für die Klinik, sie muss nicht warten, bis ein Kind kommt und Kapazitäten bereithalten für einen unabsehbaren Geburtsprozess, sondern man kann die Gebärenden eintakten wie jede andere Operation auch und verdient bei jeder Kaiserschnittentbindung mehr Geld als bei einer herkömmlichen. Und da merken Sie, da kommen zwei Dinge zueinander. Mütter, die die herkömmliche Geburt vermeiden wollen und Verantwortung in ärztliche Hände geben wollen. Ärztliche Hände, die diese Verantwortung annehmen und das dafür zu entrichtende Geld ebenfalls. Und so schließt sich dieser Kreis, der dazu führt, dass mittlerweile nicht mal mehr 10% der durchgeführten Kaiserschnitte eine medizinische Indikation haben. Das bedeutet, über 90% der Kaiserschnitte, die heute vorgenommen werden, werden ohne medizinisch gegebene Begründung vorgenommen, allein aus den Hintergründen, die ich gerade dargestellt habe.
Und einer ist eben die Optimierung. Und wenn wir bei der Optimierung bleiben, nach dem Kaiserschnitt bietet, glaube ich, dann die Schönheitschirurgie, schreiben Sie auch dann gleich das Mommy Makeover an.
Ne? Mommy Makeover, richtig. Das ist dann für, wenn eine Frau sozusagen das gute Angebot des Kaiserschnitts nicht gewählt hat und dadurch einen herkömmlichen Geburtsvorgang erlitten hat, so wird das da dargestellt, dann ist alles ausgeleiert, der Love Channel ist total ausgeleiert und den Frauen wird suggeriert, so bringt das nicht, so macht das keinen Spaß mehr, so turnt das eure Männer ab, da muss jetzt mal wieder alles festgezurrt werden. Und dann bieten Privatkliniken das sogenannte Mommy Makeover an. Das heißt also, da wird womöglich ein Gebärmuttervorfall oder eine Scheidendilatation wird kompensiert, das wird wieder gestrafft operativ. Es wird Babyspeck, der ja auch bei der Mutter entsteht, direkt abgesaugt. Es werden Brüste, die durch Stillen vielleicht ihre Standfestigkeit eingebüßt haben, die werden ebenfalls geliftet und wieder aufgepolstert. Das Ganze Rundumpaket zur Wiederherstellung des perfekten Heidi Klum Körpers. Und das bedeutet dann, dass für die Kundinnen dieses Rundumpaketes ein perfekter After-Baby-Body entsteht. Und Sie merken schon an der Terminologie, also die Produktbezeichnungen, die dort verkauft werden, merken Sie schon das Selbstverständnis, dass natürliche Vorgänge eigentlich zu vermeidende Unfälle sind und dass natürliche Folgen unserer körperlichen Erscheinung eigentlich Defizite sind, Mangelzustände, die man beseitigen muss. Und wenn man die nicht beseitigen lässt durch Lifestyle-medizinische Maßnahmen, dann lässt man sich gehen.
Früher standen sie in der Schmuddelecke in der Videothek. Heute sind sie im Internet oft nur einen Klick entfernt. Pornos. Immer mehr Männer schauen Pornos, seit man eben einfach leicht im Internet dahin surfen kann und eben nicht mehr in die Schmuddelecke, in die Videothek muss. Wir haben schon gehört von meinem heutigen Gast, dem Berliner Sexualtherapeuten Dr. Christoph Josef Ahlers, wie Pornos in den vergangenen Jahren ja ein Stück weit unser Bild von Attraktivität beeinflusst oder vielleicht sogar verändert haben. Aber Herr Ahlers, verändern Pornos auch unsere Sexualität oder unseren Sex?
Mutmaßlich schon. Auch da stehen wir an den Anfängen der entsprechenden Sexualforschung, weil das Phänomen erst gut 10 Jahre alt ist. Erst seit 10 bis 15 Jahren haben wir in relevanter Größenordnung Breitbanddatenverbindungen. Das müssen wir immer mitdenken. Ja? Wir hatten bis Ende des 20. Jahrhunderts Modemübertragungen und dann ISDN-Leitungen, mit denen wir Daten aus dem Internet herunterladen konnten. Wenn Sie einen Standard-Porno-Clip auf YouPorn oder Pornhub oder einem der großen Portale jetzt, der hat 4,5 Minuten zum Beispiel, wenn Sie den hätten downloaden wollen durch ein Modem, hätten Sie mehrere Stunden Downloadzeit gehabt. Das heißt, erst durch die Verfügbarkeit der Breitbanddatenverbindungen haben wir auch die bevölkerungsweite Verfügbarkeit tatsächlicher multimedialer Pornografie. Warum betone ich immer die Multimedialität? Weil es einen großen Unterschied macht, ob ich ein Heft vor mir habe mit Fotos oder ob ich einen Film vor mir habe, meinetwegen einen Stummfilm oder irgendeinen schlecht produzierten Porno, wie man die früher ja in diesen Videotheken leihen konnte, wo häufig das ästhetische Empfinden der filmischen Darbietung schon kränkend war, haben wir heute wirklich hochprofessionelle multimediale Pornografie. Das bedeutet eine Kameraführung, die mir suggeriert, dass ich selbst Teil des Geschehens bin. Eine Kameraführung, die keine Fragen offen lässt und keine Körperhöhle uninspiziert.
Man sieht alles.
Da ist alles ausgeleuchtet, bis aufs Äußerste. Pornografie ist die fiktionale Darstellung von Sexualität und eben kein Abbild menschlicher Sexualität. Und das genau ist der Knackpunkt, dass viele das nicht auslesen können. Die können das nicht übersetzen oder dechiffrieren. Insbesondere Personen, die mit dieser Verfügbarkeit der multimedialen Pornografie aufgewachsen sind.
Jugendliche, ja.
Genau, die sind heute Jungerwachsene, aber das ist das, was man die Generation Porno nennt. Dieser Begriff ist zutreffend und richtig. Das sind die, ich nenne das immer spaßhalber, die Wendekinder. Also die, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts 10 Jahre alt waren und dann eben in die Pubertät kamen. In der Zeit, in der Breitbanddatenverbindungen diese Multimedia-Pornografie-Verfügbarkeit erst hergestellt hat. Und die sind dann in ihrer eigenen Pubertät sofort mit diesen Bildern in Kontakt gekommen und haben die natürlich unweigerlich als Modelle erlebt. Die haben also gelernt, geile Sexualität geht so, nach einer bestimmten Choreografie. Erst fummeln, streicheln, blasen, hinten, vorne, oben, unten, abspritzen. Und das ist das Kochrezept, nach dem Sexualität stattfindet. So geht das, so muss man das drauf haben. Und hatten eben nicht die Chance zu realisieren, dass das, was in der Pornografie dargeboten wird, eben eine fiktionale Übertreibung ist, um sexuelle Stimulation zu provozieren. Mhm. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit anderen Fiktionsformaten, also bei Kriminalfilmen, Tatort und so weiter, da wissen Kinder und Jugendliche schon ganz früh, das ist nicht echt. Und die Toten, die es da gibt, die sind nicht wirklich tot. Oder wenn die Batman im Kino gucken, dann wissen die, eigentlich kann man nicht fliegen und es gibt keine Autos, die tauchen und sich unsichtbar machen können. Aber bei diesen, oder Science Fiction, ja, Star Wars und so, da ist total klar, dass das keine realen Darstellungen sind. Nur wenn es um Sexualität geht. Da wird die Fiktionalität nicht erkannt und auch nicht verarbeitet, sondern wahrgenommen als Lernmodell, als Leistungsanforderung. Wenn ich es in sexueller Hinsicht bringen will, dann muss ich das so drauf haben.
Der Sexualtherapeut Dr. Christus Josef Ahlers ist heute Abend zu Gast bei SR3 Saarlandwelle. Aus dem Leben. Wir unterhalten uns über sein Buch Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität wirklich für uns bedeutet. Und ein großes Thema in Ihrem Buch, Herr Ahlers, ist das Thema Pornos. Wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, vorhalb. Sie haben sich ein bisschen rausbewegt aus der Schmuddelecke, in der Sie früher standen. Man kommt leichter dran durch das Internet. Wir haben auch gehört, was es schon mit den Jugendlichen teilweise macht. Ich würde da gerne noch mal bleiben bei diesem Thema. Was für Auswirkungen hat denn ja der Pornokonsum für das Liebesleben von Jugendlichen?
Wir können nicht kollektiv sagen, dass wir wissen, welche Auswirkungen das hat bevölkerungsbreit, sondern wir können uns ja nur auf die Dinge stützen, die bis jetzt klar sind, also die bis jetzt erforscht sind. Und da kann man nur sagen, dass es so aussieht, dass viele Kinder und Jugendliche, die damit über das Internet in Kontakt kommen, damit einigermaßen zurechtkommen. Die können das richtig einordnen. Mädchen finden das sowieso eher nur am Rande interessant und wenn dann aus der Perspektive, was die Jungen eigentlich interessant finden, aber nicht die Sache selbst. Die Jungen finden das interessant, weil das eben sexuell stimulierend ist und es bedeutet nicht automatisch, dass die das 1:1 nachturnen und deswegen alle in ihren sexuellen Beziehungen Probleme kriegen, sondern wie immer, wenn es Probleme gibt, dann betrifft das diejenigen, deren Persönlichkeit sowieso eher problematisch ist und hier vor allem ihr Selbstwertgefühl. Also Mädchen, die mit einem geringen Selbstwertgefühl die Angst haben, sie müssen in sexueller Hinsicht bestimmte Dinge anbieten, ohne dass sie sie selber wollen. Und Jungs mit einem geringen Selbstwertgefühl, die das Gleiche denken. Wenn ich ankommen will, dann muss ich bestimmte Dinge so und so machen. Und das kann dann zu Verunsicherung führen. Die Betroffenen haben kein sicheres Gespür mehr dafür, was sie eigentlich wollen und sich selber wünschen, sondern sind vollkommen eingeschüchtert von den Vorstellungen, was sie alles können und bringen müssen. Und so treffen sie aufeinander. Und dann kann es sein, dass es zum Abspulen sexueller Handlungen führt, die im Porno erlernt wurden, weil beide wissen, so macht man das. Aber die Frage, was sie beide eigentlich wollen, tritt völlig in den Hintergrund. Und dafür haben wir durchaus Indizien eben aus der klinischen Sexualforschung, nicht aus der epidemiologischen, wo man die Allgemeinbevölkerung anschaut, sondern wenn man sich anschaut, Beratungsstellen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder eben auch Paar- und Sexualtherapeuten, die dann mit den jungen Erwachsenen in Kontakt kommen, da haben wir eben durchaus eine nicht geringe Anzahl von Personen, die Pornografie ins Verhältnis setzen zu ihren realen sexuellen Beziehungen und die dann sagen, vor allen Dingen junge Männer, die sagen, ja, mit meiner Freundin ist okay und so, ich gehe auch gerne mit der in Urlaub und ich gehe auch mit der shoppen und wir gucken abends Tatort, alles in Ordnung, aber Sex ist jetzt irgendwie, es kickt mich jetzt irgendwie nicht so, vor allem nicht im Vergleich zu den Pornos, die ich sehe, die sind einfach um ein Vielfaches geiler und da werde ich einfach ganz anders scharf und das erlebe ich mit meiner Freundin so nicht, das sagen die im Einzelgespräch, ja, und das irritiert mich, die stöhnt nicht, die sieht auch nicht so aus, die fordert mich auch nicht so auf. Und irgendwie, weiß ich nicht, das turnt mich dann auch ab und dann gehe ich lieber wieder zurück an den Rechner. So, ja. Das heißt, da gibt es eine Vermengung von Fiktion und Realität, die es vor der Verfügbarkeit dieser Pornografie so nicht gegeben hat. Und es werden eben Leistungsaspekte dort zur Schau gestellt, denn in der Pornografie ist Sexualität ja reduziert auf zielgerichtete genitale Stimulation. Sonst kommt ja eben gerade nichts vor. Es ist ja beziehungslose Sexualität. Es gibt kein Interaktionsgeschehen, schon gar keine partnerschaftliche Auseinandersetzung, sondern es geht darum, genitale Stimulation ins Bild zu setzen, und zwar bildschirmfüllend, in einer Drastizität und in einer Deutlichkeit, die wir Menschen ja selber, wenn wir selbst Sex haben, niemals sehen können. Das, was wir im Porno gezeigt bekommen, können wir, wenn wir selbst Sex haben, gar nicht sehen, weil wir eben diese Positionen und diese Ausleuchtung und diese Explizitheit gar nicht herstellen können, wenn wir selbst beteiligt sind. Und trotzdem wird das eine mit dem anderen verwechselt, trotzdem wird die fiktionale Qualität von Pornografie verkannt und es wird mitunter als Modell, als Realvorlage für die eigene Sexualität missverstanden und erzeugt dann da wieder Druck und Irritation.
Haben Sie ein konkretes Beispiel aus eben Ihrer Therapie, Sexualtherapie, Pi von einem jungen Menschen?
Also ich habe etliche junge Männer, muss man jetzt mal sagen, die sind jetzt alle so Anfang, Mitte 20. Und die beschreiben, dass sie schon seit ihrer Pubertät zu Internetpornografie masturbiert haben mit Kopfhörer, dass das zu ihrem täglichen Lebensalltag gehört, und zwar bei nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen, und dass durch diese explizite akustische und visuelle Stimulation sie enorm angeturnt waren, und das hat für sie als sexuelle Betätigung Selbstverständlichkeit erlangt, und dann plötzlich hatten die ihre erste Freundin, und dann stellt sich raus, da geht es erstmal um ganz viele andere Sachen und nur Sex ist nur eine davon. Und dann stellt sich raus, dass die eigene Freundin ganz anders ist, ganz andere Bedürfnisse hat, sich ganz anders verhält, dass die eben nicht wie eine geile Pornodarstellerin agiert, dass die nicht, vielleicht steht die gar nicht auf Oralverkehr. Und das ist aber Teil, den ich im Porno als Standardvorspiel gelernt habe. Vielleicht macht die gar keine Lautäußerungen, vielleicht will die gar keinen abgewandten Geschlechtsverkehr, sondern einfach nur so miteinander schlafen, und dann stöhnt die eben auch nicht oder squirtet nicht. Das ist auch ein Stimulus aus dem Porno, dass Frauen Ejakulationen ausstoßen in erheblichem Umfang, was in der Regel natürlich alles wie bei jedem fiktionalen Film gefaked wird. Aber das sind alles explizite Stimuli, die die jungen Männer erworben haben und dann sagen, ich finde das in meiner realen Beziehung alles nicht wieder. Und ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber es bedeutet auf jeden Fall jetzt zunächst mal, dass ich selten mit meiner Freundin schlafe und eigentlich jeden Tag solche Pornos gucke.
Elfriede Maurer hört uns in Merzig zu und sie hat uns ja ihre Meinung zu dem Thema Geburt und Kaiserschnitt am Telefon noch erzählt. Sie hat den Eindruck oder sie glaubt nicht so recht, dass es so viele Kaiserschnitte gibt, sondern sie glaubt eher, dass wieder mehr Frauen den Wunsch nach einer natürlichen Geburt haben. Und ja, sie sagt auch, dass es nach einer natürlichen Geburt durchaus schöne und nach so einem Erlebnis einer Geburt die Sexualität wieder neu belebt werden kann und auch weiterhin sehr schön sein kann. Anni hört uns in Sävelingen zu. Sie hat auch so ein bisschen Zweifel an dem, worüber wir uns heute Abend unterhalten haben bei dem Thema Kaiserschnitt. Sie hat auch eher den Eindruck, dass mehr Frauen ihre Kinder auf dem natürlichen Weg bekommen möchten. Und Hans-Georg hört uns in Dillingen zu. Er war auch mit der ein oder anderen Aussage, die wir heute Abend hier hatten, nicht ganz einverstanden. Zum Beispiel beim Thema Potenz. Wenn man vorher mit seinem Partner spricht, sei das alles kein Problem, hat er uns am Telefon erzählt und da erschreckt sich die Frau quasi auch nicht, wenn ja der Mann auf einmal, wie hieß das vorhin, bei Herrn Ahlers mit der Pharma-Latte vor ihr steht. Oder beim Thema Intimrasur hat er aus seiner eigenen Erfahrung erzählt, er ist seit 25 Jahren verheiratet und er und seine Frau lieben seit all den Jahren die Intimrasur, vor allen Dingen beim Oralverkehr sei dies viel angenehmer. Und zum guter Letzt ist er aber in einer Sache einig mit meinem heutigen Gast heute Abend, mit Herrn Ahlers, dass Kommunikation alles sei, auch beim Sex. Man sollte sich nicht für seine sexuellen Wünsche schämen, sondern ja, das Gespräch mit dem Partner suchen. Herr Ahlers, wollen wir noch den Blick in die Glaskugel wagen? Was denken Sie, wo geht die Reise in Sachen Sex hin, in Sachen gelingender Beziehung? Wird ja das Ganze einfacher oder eher noch schwieriger? Was glauben Sie, wie wird sich unser Sexualleben verändern?
Ich rechne mit einer gehörigen Zunahme des Bewusstseins, dass Beziehungsgesundheit Bestandteil unserer Lebensqualität ist. Ich gehe davon aus, dass das Bewusstsein zunehmen wird. Wir haben seit Beginn des 21. Jahrhunderts ja eine massiv wachsende Wellnessbranche, ein Marktsegment, in dem Menschen durch äußere Anwendungen innere Anspannung abzubauen suchen. Warme Steine, Ölaufgüsse, Saunamassagen, was man sich nur vorstellen kann, alles von außen, um innere Spannungszustände zu reduzieren. Und ich gehe davon aus, dass nach und nach das Bewusstsein wächst, dass wir innere Entspannung nachhaltig tatsächlich auch nur von innen erwirken können, dass alle äußere Anwendung nur unterstützenden Charakter haben kann, aber niemals die Ursachen für innere Anspannung beseitigen kann. Und das erkennen wir ebenfalls an dem wachsenden Markt für Yoga, Meditation, diese ganze Umgangsweise mit sich selbst, Achtsamkeit, Bewusstsein und so weiter. Wir erkennen die Bedürftigkeit an der Stelle durch die extrem wachsende Nachfrage von Psychotherapie. Immer mehr Menschen suchen psychotherapeutische Hilfe und Unterstützung, um mit ihrem Leben besser klarzukommen. Und da geht es vor allem immer um den Abbau von Druck und den Aufbau von Wohlgefühl. Und das alles weist eine Richtung auf, einen Trend. Und deswegen bin ich optimistisch, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eine Zunahme des Bewusstseins haben werden dafür, dass Beziehungsgesundheit und hier insbesondere sexuelle Beziehungsgesundheit ein erheblicher und zentraler Bestandteil unserer Lebensqualität werden wird. Und dass es sich darauf lohnt zu achten, dass es sich lohnt, darum sich genauso zu kümmern wie um Vorsorgeuntersuchungen beim Urologen, beim Gynäkologen, wie bei Zahnhygiene, also wie nennt man das, Zahn, wo Leute hingehen und sich die
Zahnreinigung.
Zahnreinigung, dankeschön, ja. Also das ist ja auch alles neu, das gab es ja auch alles im 20. Jahrhundert kaum, aber jetzt gibt es das, alle gehen zur Zahnreinigung. Das sind alles Bewusstseinsausdrücke, das müssen Leute auch selbst zahlen in der Regel. Ja, die machen da was für sich, um sich gesund zu erhalten. Auf die körperliche Anwendung bezogen ist das Bewusstsein schon da, auf den nicht körperlichen Anteil unseres Daseins wächst der weiter und das wird auch so sein. Und deswegen bin ich optimistisch, dass auch sexuelle Gesundheit sich in den Köpfen und in den Herzen und im Verhalten der Menschen ausweiten wird.
Und dazu gehört, haben wir heute gelernt, eben nicht nur Lust und Befriedigung, sondern eben auch die Kommunikation. so ein bisschen Druck rausnehmen, den Leistungsdruck beim Sex, Spaß haben und eine gewisse Regelmäßigkeit sich gönnen, auch wenn man vielleicht keine Lust hat. Ja, es einfach zum Teil des Lebens zu machen.
Wenn es was bedeutet, ganz genau, dann wird es zum Teil des Lebens.
Herr Ahlers, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für Ihr Interesse.
Und vielen Dank auch für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, Ihre E-Mails, für Ihre Geschichten, die Sie uns erzählt haben. Für alle, die es nochmal interessiert, hier nochmal der Titel des sehr lesenswerten Buches von Dr. Christoph Josef Ahlers, Himmel auf Erden und Hölle im Kopf, was Sexualität für uns bedeutet. Das Buch ist bei Goldmann erschienen.